Es ist eine Vereinigung der schottischen Whisky-Industrie mit dem Ziel, den Genuss von Scotch Whisky zu fördern. Die Keepers of the Quaigh. Und in gewisser Weise, ja, es ist irgendwo eine elitäre Vereinigung. Denn wenn du bedenkst, dass es weltweit zahlreiche Personen gibt, die dieses Ziel verfolgen, also den Genuss von Scotch Whisky in irgendeiner Art und Weise zu fördern, die Keepers of the Quaigh aber nur rund 2800 Mitglieder haben, ja, dann kann man das irgendwo schon als elitär bezeichnen. Was letztlich aber auch daran liegt, dass man nicht einfach einen Mitgliedschaftsantrag stellen kann. Also kann man schon, bringt nur nicht viel. Denn man muss vielmehr von zwei Mitgliedern empfohlen werden. Anders kann man nicht beitreten. Was man also machen muss, um bei den Keepers of the Quaigh aufgenommen zu werden und welche Vorteile das bringt, darüber unterhalte ich mich in diesem Interview mit Andreas Heiler. Andreas wurde 2015 zum Keeper ernannt und ist seither Mitglied. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Als mir Andreas im Vorfeld der Episode seine Vita per E-Mail schickte, da musste ich schon eine Weile scrollen, um ans Ende der E-Mail zu kommen. Das waren einfach wirklich so viele Stationen, die Andreas in seiner Whisky-Lebensgeschichte durchlaufen hat. Andreas war zum Beispiel der erste Markenbotschafter des renommierten Wein- und Spirituosenhauses Barry Bros & Rudd. Er führt zwei eigene Whisky-Labels und gibt seit, ja, ich weiß nicht wie lange schon, Whisky-Tastings. Und was ich jetzt aufgezählt habe, war auch nur eine Handvoll Punkte. Also man kann fast schon sagen, Andreas lebt Whisky. Also er genießt ihn nicht nur, er lebt ihn. Das war sicherlich auch dann auch einer der Gründe, warum Andreas von zwei Mitgliedern der Keepers of the Quaigh als Mitglied vorgeschlagen wurde. Und das ist eine Ehre, die weltweit nur wenigen und in Deutschland noch wenigeren zuteil wird. Im Interview erfährst du, wie es daher ist, in Schottland eigene Lagermöglichkeiten seiner Fässer zu haben, wie das Aufnahmeritual bei den Keepers of the Quaigh abläuft und was ein gutes Whisky-Tasting auszeichnet. Viel Vergnügen mit dem Interview. Andreas, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit für mich nimmst.
Ja, gerne.
Du hast mir im Vorfeld der Episode, hast du mir mal deine Vita geschickt, also deine einzelnen Stationen im Whisky-Bereich. Und da eines der Highlights war ja, dass du 2015 zum Keeper of the Quaigh ernannt wurdest. Und das ist ja, muss ich schon sagen, wirklich ein ziemlicher Ritterschlag, den man da von der schottischen Whisky-Industrie bekommt. Und in Deutschland sind das ja, glaube ich, nur recht wenige. Und den bekommen ja auch nur Personen, die sich in irgendeiner Form besonders für den schottischen Whisky hervorgetan haben. Wie war das bei dir? Also gab es eine einzelne Tätigkeit, die dich dafür auszeichnete, oder war das eher so dein gesamter Whisky-Lebenslauf bis dahin?
Ja, das war natürlich der gesamte Whisky-Lebenslauf, der das hauptsächlich geprägt hat, aber natürlich auch meine Zusammenarbeit mit Douglas MacIver von Barry Bros & Rudd, die ja auch einer der Co-Founding-Partners der Keeper of the Quaigh sind.
Ah, okay, und wie war da der Zusammenhang? Weil du musst ja auch eine gewisse Leistung erbringen, weil ich meine, es wird ja nicht jeder in den Keeper of the Quaigh, in diesen elitären Ring eingeladen, sondern er muss ja auch gewisserweise was vorweisen, was er der schottischen Whisky-Industrie bisher zugetan hat und auch weiterhin tun wird. Was war das da bei dir? Warum sind sie auf dich wegen deiner Leistung aufmerksam geworden?
Ja gut, es sind ja verschiedene Sachen, die ich ja auch schon gemacht habe über die ganze Zeit. Das ist angefangen von den einfachen Tastings, Shop natürlich, Import, eigene Abfüllungen, bis hin zu den größeren Events, die wir gemacht haben, zu unseren Rundreisen, sage ich jetzt mal, zu innovativen Sachen und halt eben auch in der Zusammenarbeit mit Douglas MacIver bei Barry Bros, was wir da auch entwickelt haben, was dann auch so kleine Neuheiten in deren Bereich war, was dann auch deren schottische Whisky-Ambitionen nach vorne gebracht hat. Und dann wird natürlich von dem sogenannten Mentor der Vorschlag gemacht, dass die Person in den Kreis der Keeper aufgenommen werden kann. Und dann muss noch ein zweiter Keeper, also der Mentor muss natürlich auch Keeper sein, noch ein zweiter Keeper diese Bewerbung, diesen Vorschlag unterstützen. Und letztendlich muss es dann noch das Komitee absegnen und sagen, okay, der ist dann auch, ja, in Anführungszeichen würdig, diesem Kreis beizutreten, der aktuell von um die 2700 Personen weltweit gebildet wird.
Weißt du, wer die zweite Person dann bei dir war?
Komischerweise habe ich nie danach gefragt. Hat mich in dem Sinne auch jetzt gar nicht so sehr interessiert. Ich gehe mal davon aus, dass es Ronnie Cox war, der mit Dagi da auch zusammenarbeitet. Aber als ich die Frage jetzt gehört habe, ist mir gerade wieder aufgefallen. Ja, ich habe da nie nachgefragt. Ich habe einfach nur von Dagi gehört, hier, ich habe dich da vorgeschlagen, habe aber auch nie nachgefragt.
Okay, gut. Und die Aufnahme läuft ja, du hast es ja schon jetzt gerade kurz angesprochen, läuft ja traditionell immer auf Blair Castle in Schottland und wird dann ganz groß festlich abgehalten. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, dass auch Prinz Albert von Monaco bei deiner Aufnahme dabei war. Wie läuft da diese Zeremonie ab? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist schon sehr, ja, sehr, sehr britisch angehaucht, sage ich jetzt mal. Die Adelsgeschichte steht da mit dabei im Vordergrund. Wir sind damals von Dagi in Edinburgh im Hotel abgeholt worden, haben dann die Fahrt hoch Richtung Blair Castle gemacht, dort in unsere Unterkunft. War ein traumhaft schöner Tag. Wir haben uns dann zuerst mal draußen auf die Terrasse gesetzt mit einem Pint oder zwei. Unsere Frauen waren dabei und haben dann quasi den Tag vergessen und haben dann irgendwann mal nachts im Dunkeln oder im Halbdunkel dann die Koffer erstmal aus dem Auto geholt, weil es wirklich so ein schöner Tag auch war und die Vorfreude auch so groß war. Und dann am nächsten Tag ging es halt eben nachmittags oder früher Abend Richtung Blair Castle. Die Blair Essel Highlander, diese Privatarmee des Hausherrn, des Schlossherrn, die stehen an Spalier. Man geht also durch die ja in Kilt- und Gala-Uniform gewandeten ja, Highlander durch ins Castle hinein, wird dort begrüßt, vorgestellt. Da gibt es die erste Möglichkeit, ein paar Bilder zu machen und dann wird man vom Zeremonienmeister mit seiner ja, Zugangskarte, sage ich mal, in der auch die Nummer enthalten ist, wann man dann nachher dran ist bei der Zeremonie, dem Earl vorgestellt, dem ja, der dann auch gerade, der Earl of Dalhousie, der damals der Patron der Keeper war. Und ja, wie eben schon mal gesagt, das sind natürlich adlige Personen, viele dabei. Und das ist dann schon ganz komisch, wenn dann jemand wie unser eins, der mit dem Adel hier in Deutschland relativ wenig am Hut hat, sich die Etikette da nochmal vorher ein bisschen zu Gemüte führen muss, dass sich auch richtig verhält.
Und du hast ja auch gerade gesagt, so richtig in ja, traditionellem Outfit teilweise mit Kilt. Wie war das der Fall? Wurdest du da eingekleidet, weil du jetzt auch gerade von der Etikette sprichst? Gab es da jemanden, quasi einen Schneider, der dir gesagt hat, das und das musst du anziehen, das und das solltest du auf keinen Fall anziehen?
Ja, es gab natürlich schon die Vorgabe, welche Garderobe zu tragen ist. Das wäre halt eben schon die formelle Abendgarderobe oder halt eben der Kilt im Dress-Outfit. Glücklicherweise hatte ich alles auch schon gehabt, denn ich habe in Kilt geheiratet, war in Kilt auf zahlreichen ja, Veranstaltungen, Festen etc. auch im privaten Bereich und hatte also dann Kilt, Prinz Charlie Cody, also diesen Smoking-Oberteil, Fliege etc. alles gehabt und habe dann quasi mich dafür gar nicht mehr weiter einkleiden müssen. Einzigste, was ich halt eben hätte machen können, wäre mir ein Kilt im Keepers-Taten hätte schneidern lassen, den ich ja jetzt dann auch tragen darf. Habe ich bislang nicht gemacht, aber das ist vielleicht noch was irgendwann mal kommt. Und hatte aber das komplette Outfit und konnte dann zur Zeremonie, wo dann der Schwur auf diesen großen Quelch geleistet wird.
Okay, und du hast vorhin schon angesprochen, weltweit sind es über 2000 Keeper. Das ist jetzt so auf die internationale Whisky-Gemeinde und auch die Leute, die jetzt professionell im Whisky-Bereich tätig sind, jetzt eine sehr, sehr überschaubare Zahl. Weißt du, wie viele Keeper es aktuell in Deutschland gibt?
Aktuell weiß ich jetzt gar nicht. Ich hätte jetzt mal so irgendwas zwischen 30 und 50 getippt, aber ich habe da eigentlich keine genaue Zahl dazu. Tut mir leid, kann ich dir leider in dem Sinne nicht vertreten. Aber es sind nicht allzu viele.
Okay. Nee, also mir werden spontan, ich habe es im Vorfeld der Episode auch mal überlegt, wie viele ich jetzt kenne. Also mir werden spontan ohne Recherche, werden mir jetzt so ja, 10 Leute eingefallen. Aber also es sind definitiv ein paar mehr, aber es ist wirklich eine sehr, sehr überschaubare Zahl. Aber das hat jetzt dann nicht, also es gibt es jetzt nicht wie so, ja, ich nenne es jetzt mal ein Chapter für Deutschland, quasi so einen deutschen Ableger der Keepers, wo man da noch zeremoniell noch was macht, sondern das ist wirklich komplett fokussiert auf Schottland, wo alles stattfindet, oder?
Das ist nicht ganz so der Fall. Das hat wirklich in verschiedenen Ländern haben sich auch Chapter gebildet. In Deutschland gibt es einen, der dann von Bernhard Schäfer, Jens Rosenberg und auch dem Gerald Ehrtrich von Kammerkirsch als Vorsitzenden ja hier ein bisschen geführt wird. Es gibt einen niederländischen Chapter, es gibt auch einen Chapter im asiatischen Raum, in Amerika. Also diese verschiedenen Länder, Nationen, die haben auch ihre eigenen Chapter, wo sich dann Keeper auch mal, ja, ich sag mal, im Heimatland treffen können und nicht nach Schottland fliegen müssen, um ja die Keeper-Kollegen zu treffen. Auch bei Messen ist immer mal wieder so, dass sich die Keeper dort ja begegnen, sich treffen. Und in München bei der Munich Spirits zum Beispiel war es so, dass die Keeper an einem der Messetage auch noch jeweils mit einer von ihren Flaschen ein kleines Tasting angeboten haben. Also es gibt da immer wieder Berührungspunkte.
Ah, okay, das klingt wirklich interessant. Und du hast ja vorhin noch den Quaich angesprochen, das traditionelle Trinkgefäß. Wie läuft da die Zeremonie ab? Weil du trinkst es ja dann nicht aus dem, die Zeremonie läuft jetzt nicht mit einem normalen Nosing-Glas ab, sondern wirklich traditionell über den Quaich. Wie ist das?
Ja, also der große Zeremonienquelch, der dann während der Ernennungszeremonie reingetragen wird, das muss man sich so vorstellen, der ist eigentlich ja riesengroß. Das kann man fast mit einer großen, mit einer Salatschüssel vergleichen. Also es ist wirklich ein Riesenteil. Da müsste man eigentlich Eis reinfüllen und Champagnerflaschen lagern. Der wird dann durch den Saal getragen.
Bitte?
Nein, da ist nichts drin. Nein, der ist leer. Der wird durch den Saal getragen, kommt vorne bei dem Zeremonienmeister an. Und wird dort platziert und dann wird einer nach dem anderen, die neu zu ernennen sind, nach vorne gebeten und wird dann halt eben gefragt, ob er ja weiterhin dem schottischen Whisky so zugetan sein wird und ihn unterstützen wird. Und dann kommt halt eben der, in Anführungszeichen, Schwur, wo man dann einfach nur noch dieses I do antwortet, mit der Hand auf den Quaich gelegt und so quasi bezeugt, dass man weiterhin für den schottischen Whisky aktiv sein will.
Okay, das...
Ja, also das probiert ihr da in dem Moment gar nichts? Das geht dann erst nachher beim Bankett los.
Ah, okay, aber dann hat es wirklich auch eher so soziale und Genusshintergründe, weniger zeremonielle, das direkte Verkosten, oder?
Also bei der Zeremonie ist eine direkte Verkostung nicht dabei. Nee, da gibt es zwar auch natürlich zu trinken, zu essen nachher beim Dinner, aber die Quaich-Zeremonie ist eigentlich mehr was, wie soll man das jetzt erklären? Mehr so
Trockenes.
Was, ja, genau.
Und ja, das Besondere der Teil der Keepers zu sein, ist ja damit auch irgendwo Teil der Institution zu sein. Also ist ja quasi schon der Ritterschlag an sich ist ja was Besonderes. Aber hat die Mitgliedschaft dann noch andere Vorteile für dich?
Ja, also richtige Vorteile in dem Sinn würde ich jetzt da nicht sagen. Es ist so, ich kann zum Keepers denn natürlich immer mal wieder auch hin, kann mir da Karten kaufen und mich zu diesem Bankett dann eben auch ja selbst einladen, mehr oder weniger, was sehr schöne Abende sind. Und habe auch Zugriff auf die Abfüllung der Keepers of the Quaich, die natürlich auch dann nur für Keeper wie auch der Taten verfügbar sind. Ansonsten ist es bei mir genauso wie vorher auch. Vielleicht ist es mal ganz hilfreich, wenn man irgendwo ist in Schottland und will mal mit dem einen oder anderen in der Brennerei sprechen, dass dann, wenn auf der Visitenkarte Keeper oft mit draufsteht, dass dann vielleicht die Tür etwas leichter aufgeht. Aber ansonsten habe ich jetzt keinen großen Unterschied zu vorher gemerkt.
Okay. Und eine Der anderen Meilensteine, wenn wir jetzt mal ein bisschen so von den Keepers weggehen, weil du hattest ja, also wie gesagt, du wurdest ja zum Keeper, weil du dich in der Whisky-Szene, Whisky-Industrie hervorgetan hast. Das heißt, die Keeper of the Quaich waren ja einfach dann nur so ein bisschen die Speerspitze dessen, was du vorher und nachher so getrieben hast. Und einer der Meilensteine in deinem Whisky-Dasein war ja auch, dass du der erste Markenbotschafter von Barry Brass & Rudd warst, beziehungsweise bist. Und ja, jetzt mal ganz kurz vielleicht für alle, die Barry Brass & Rudd noch nicht so kennen, das ist eines der ältesten britischen Händler und Abfüller von verschiedenen Genussprodukten, vor allem aber Wein und Whisky. Bist du heute immer noch für Barry's tätig?
Ich bin immer noch für Barry's tätig, ja. Barry Brass & Rudd hat sich ja in den letzten Jahren ein bisschen umstrukturiert und hat dann den Entschluss gefasst, dass auch ein größerer Partner mit ins Boot kommt. Hat man ja, denke ich mal, auch in der Whisky-Szene mitbekommen, dass Kirsch mittlerweile den Import von Barry's bewerkstelligt. Ich bin allerdings als Co-Partner immer noch mit im Boot, kann meine Händler weiterhin mit Barry's Whiskys bestücken, mache auch noch viele Messen, wo ich dann Barry's präsentiere und bin quasi immer noch als Markenbotschafter auf jeden Fall und im Sinne von Barry Brass & Rudd tätig und habe einige gemeinsame Projekte und Sachen mit Barry Brass auch noch laufen.
Ich muss sagen, meine erste Begegnung mit Barry's war, muss ich echt sagen, auch mein erster rauchiger Whisky. Wir hatten damals, das war vor vielen Jahren auf einer Messe, das erste Mal, vor ganz vielen Jahren, das erste Mal eine Laphroaig und der war von Barry Brass & Rudd. Und da war ich damals wirklich so total angefixt von rauchigem Whisky. Und man muss aber heute sagen, die Zahl der unabhängigen Abfüller, wie es ja Barry Brass & Rudd ist, ist ja in den letzten Jahren so richtig förmlich explodiert. Leidet Barry's da nicht drunter?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, wer leidet nicht darunter? Wenn man es sieht, der Kuchen an Whisky ist ja nicht viel größer geworden. Es gab immer wieder Neugründungen von Brennereien, die allerdings auch brauchen, um ihre Produkte als Whisky abfüllen zu können, an den Markt zu bringen. Aber die Nachfrage und die Anbieter, also unabhängige Abfüller, wie du schon sagst, sind weitaus stärker gestiegen als das Angebot an Whisky, das da ist. Und dieser Kuchen aufzuteilen, heißt halt eben im Endeffekt, dass die Stücke halt eben überall ein bisschen kleiner werden. Also muss man innovativ sein, neue Wege beschreiten. Und seit Barry's jetzt diese vierteljährlichen Releases auf den Markt bringt, denke ich, haben sie einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht und haben damit auch ja, ihre Position zumindest mal behauptet, wenn nicht sogar verbessert.
Was sind das für vierteljährliche Releases? Also sind das so besondere, wo man sagt, da lassen sie ihre Kontakte spielen, das kriegt der normale unabhängige Abfüller nicht? Oder wie stellt man
das
sich vor?
Da sind Besonderheiten oder besondere Abfüllungen auch dabei. Aber es ist nun mal so, vorher hatte Barry's in unregelmäßigen Abständen ihre Whiskys abgefüllt und dann immer mal wieder was neu angeboten. Das konnte ja ohne irgendwelchen zeitlichen Zusammenhang in einer Woche, in drei Wochen, in zwei Monaten immer mit unterschiedlichen zeitlichen Komponenten erfolgen. Jetzt haben sie ihr System, sage ich jetzt mal, so umgestellt, dass sie quasi zu Frühling, Sommer, Herbst, Winter jeweils eine Release rausbringen, mehrere Abfüllungen. Das sind dann in der Regel 6, 7, 8 verschiedene Whiskys, Mal und Rum dabei. Also besondere Abfüllungen, die dazu zu diesem jeweiligen Zeitpunkt rauskommen, dann auch entsprechend nachgefragt sind. Es sind ja in der Regel Single-Cask-Abfüllungen, mit Ausnahme der Small-Batch-Geschichte, die dabei kommt. Und damit haben sie immer einen kleinen Anreiz über die Limitation geschaffen und halt eben auch, dass man wieder bis zum nächsten Vierteljahr warten muss, bis was Neues quasi kommt.
Wenn ich das jetzt mal aus Kundensicht ja, betrachte oder frage, dann, ja, warum sollte ich mir als Whisky-Fan dann heute eine Whisky von Barry's holen, wenn es doch so viel Konkurrenz gibt?
Letztendlich einmal darum, weil Dougie McIver sehr, sehr gute Whiskys aussucht, eine super Qualität hat und das Besondere daran ist, dass diese Whiskys halt eben nicht nur Sherry geschwängert oder aus dem Port- oder Rotweinfass oder sonstigem sind, sondern wirklich oft den Brennereicharakter noch sehr stark in den Vordergrund stellen. Es ist manchmal für den Verkäufer, für den Händler nicht ganz so einfach, mit diesen Whiskys dann auch die Leute so zu begeistern, weil diese Whiskys muss man probieren. Im Umkehrschluss hätte man mit einem dunklen Sherryfass Whisky die Käufer allein übers Auge schon gehabt. Aber wenn man die Leute ranbekommt, hat man eine sehr tolle Qualität und Dougies Motto, er füllt nur das ab, was er auch selbst gerne trinken und Freunden anbieten würde, ist so simpel, aber auch gut wie wahrscheinlich kein zweites und ist auch das, was ich mir zu Herzen gemacht habe für meine Lord Selection Abfüllung und will das auf dem ähnlichen ja, Pfad bringen, wie das Dougie da geschafft hat.
Aber das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass du vermutest, dass Barry Brass und Rudd wahrscheinlich mehr Umsatz machen würde, wenn sie über die Farbe gehen würde. Beobachtet ihr da, dass es einen Trend in der Whisky-Szene gibt, dass vermehrt nach Farbe gekauft wird? Weil wenn ich jetzt mal so die Releases von verschiedenen Importeuren anschaue, verschiedenen Händler, wenn sie Importeure denn sind, dass sehr geschaut wird, dass die Whiskys mittlerweile dunkel sind. Ist das ein Phänomen, was ihr bestätigen könnt?
Ich habe schon seit einiger Zeit gesagt, dass wir in Deutschland, ein bisschen überspitzt, zwei Arten der Whisky-Trinker haben. Das sind einmal die Sweeties und die Peaties, so habe ich das bezeichnet. Und zwar zum einen gibt es eine große Fraktion, die diese rauchigen Whiskys mag. Da ist es dann nicht mal so entscheidend, ob das ein Whisky ist, der relativ dunkel ist, viel Fassaroma bekommen hat oder relativ hell ist und noch diese fruchtigen Noten der Brennerei hat. Da geht es um den Rauch und den Torf. Und die anderen sind halt eben die Sweeties, die dann Süßwein-Finishings oder Lagerungen, Sherry, Port, Madeira, Sauternes etc. mögen. Und da ist es wirklich so, wenn man auf der Messe steht oder auch wenn ein Tasting vorbereitet, wenn in dem Glas der dunkle Whisky drin steht oder die Flasche einen dunklen Whisky zeigt, da stürzen die Leute erstmal drauf und sind begeistert von. Und die anderen muss man sie immer so ein bisschen hinschieben. Aber wenn man sie dann mal in der Richtung hat und sie schmecken, was da alles an Komplexität und an Volumen in so einem Whisky auch drin sein kann, dann klappt das eigentlich ganz gut, dass man auch diesen Augengenuss auch mal in einen Nasen- und Mundgenuss bei den Leuten umwandeln kann.
Aber du hast jetzt Messe angesprochen, das heißt, du hast ja da die direkten Kontakt mit den Leuten, du kannst sie heranführen, du kannst sie im Gespräch aufklären über den Whisky und du kannst die probieren lassen. Wenn ich jetzt aber mal schaue, ein Großteil des Vertriebs und des Handels von Whisky findet online statt, wo du eigentlich über Samples oder Tastings kaum Möglichkeiten hast, sondern das heißt, du musst dich wirklich so mit visuellen Faktoren zufrieden geben. Kann man daraus irgendwie schlussfolgern, dass in Zeiten des Onlinehandels es eigentlich wirtschaftlich nicht unbedingt klug ist, einen hellen Whisky anzubieten?
Ja, könnte man so schlussfolgern. Glücklicherweise ist es ja so, das geht ja mir genauso, wie es auch den anderen Händlern gibt, die ihr auch Messe bestücken, die auch Importeur sind, dass man so eine kleine Fangemeinde ja auch hat von Whisky-Liebhabern, die Whiskys, die man ja präsentiert, kennt und weiß, die Qualität, die der X oder Y in der Regel am Stand bei der Messe hat oder in seinem Shop hat, die haben entsprechende Qualität, da kann ich theoretisch auch mal einen blind kaufen. Aber das, gerade das Thema Messen hat uns ja jetzt in dieser Covid-Zeit ja weniger begleitet als sonst. Man konnte ja kaum Veranstaltungen, Tastings auch nicht durchführen. Deshalb ist bei mir sowieso dieser Gedanke gekommen, dass man eventuell ein bisschen was mehr auch in Sachen Samples anbieten auf der Homepage machen könnte. Ist noch nicht ganz ausgegoren, wie denn, weil man kann auch nicht alle Flaschen aufmachen oder Sample anbieten, gerade bei limitierten Abfüllungen. Aber so ein paar Sachen könnte man, denke ich, schon in diese Richtung schieben. Und dann bin ich noch auf dem Weg, das auszutüfteln, ob wir da so einen kleinen Club machen, indem wir sagen, hier, wir teilen mal eine Flasche auf in Samples oder zwei, drei, die man dann ordern kann. Ob wir die komplett auf die Homepage stellen, müssen wir mal noch schauen. Aber irgendwas in dieser Richtung will ich auf jeden Fall auch machen, um ja den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, solche Sachen zu probieren und nicht unbedingt blind kaufen zu müssen.
Okay, ja klar, es wäre eine gute Möglichkeit, den Leuten ja quasi Probiersets zu geben, ohne dass sie jetzt viel Geld für eine ganze Flasche ausgeben müssen, um dann vielleicht so ein bisschen wegzugehen von ich nehme die Farbe als Kaufkriterium. Und bist du oder denkst du, dass die Farbstoffzugabe, wie es jetzt bei vielen Standard-Whiskys in den Core-Ranges vieler Hersteller üblich ist, also jetzt nicht bei Single-Cask-Abfüllungen, auch bei den wenigsten unabhängigen Abfüllern, weil es sich da gar nicht lohnt, allein aufgrund der geringen Stückzahlen, die auf den Markt kommen. Aber hast du das Gefühl, dass die Farbstoffzugabe schon ein bisschen damit zusammenhängt, dass man den Leuten eine bestimmte Farbe geben möchte und damit einen Kaufanreiz bietet?
Schwierige Frage, beziehungsweise eine gute Frage, aber schwierig zu beantworten. Ich will da ja keinem irgendwas jetzt unterstellen. Ich generell bin kein Freund von der Zugabe von Farbstoff, aber du weißt es ja selbst und viele, die deinen Podcast verfolgen, kennen sich ja auch im Whisky gut aus. Es geht ja in erster Linie darum, dass man die Farbgebung über die Jahre hin gleichhalten kann. Wenn man das in dem Rahmen betreibt und wirklich seine Standardabfüllungen mit Farbstoff farblich annähert, bin ich ja noch so weit, dass ich sage, okay, das ist in Ordnung. Damit bietet man zumindest mal Gewähr, dass der Kunde immer das in Anführungszeichen gleiche Produkt bekommt. Ich persönlich bräuchte es nicht. Mir wäre es egal, ob der Whisky in dem Folgejahr ein kleines bisschen heller oder dunkler ist. Aber es kann natürlich auch genutzt werden, um dem Whisky ja mehr Farbe zu geben und zu suggerieren, dass er halt eben doch etwas mehr Einfluss des Fasses bekommen hat, was dann natürlich nicht der Fall ist. Und jeder, der mal die Möglichkeit hatte, Zuckercouleur zu probieren, der wird auch bestätigen können, dass Zuckercouleur keineswegs geschmacksneutral ist. Wahrscheinlich in der Konzentration, in der es dem Whisky zugeben werden darf, ist es für den Menschen sensorisch nicht rauszuschmecken. Aber Zuckercouleur, verbrannter Zucker, ist sehr, sehr bitter, also definitiv nicht geschmacksneutral. Ich habe das mal bei Glenrothes probieren können, nach einem Destilleriebesuch. Und als wir gerade gehen wollten, da stand dann auch so eine Glenrothes-Flasche mit einer richtig dunklen Flüssigkeit und ich bat mal drum, ob ich den probieren könnte, weil ich dachte, es wäre vielleicht so ein Sherryfass-Abfüllung. Wir hatten vorher sehr fruchtige, typische Glenrothes-Whiskys. Und als ich das dann probiert habe, haben wir festgestellt, oh, es war doch kein Whisky, es war reines Zuckercouleur und es war kein sehr angenehmes Geschmackserlebnis. Ist auch ein Grund bei der Farbe, ganz kurz noch, weshalb meine Lord Selection, die Cask Strengths, in grünen Flaschen abgefüllt werden, weil ich da extra diese Farbkäufe, sage ich jetzt mal, umgehen will damit. Sondern wirklich, die Leute sollen sich mit dem Whisky auseinandersetzen, nicht nur mit der Farbe.
Ja, das wäre wünschenswert, wenn das im Großteil der Industrie auch so wäre. Zum Beispiel Laphroaig macht es ja auch so, Lagavulin gibt, macht auch dunkle Flaschen. Also letzten Endes ist es ja fast egal, welche Farbe man wählt, wenn die Flaschenfarbe man wählt, solange es nicht durchsichtiges ist.
Ja,
weil dann
zumal die Flaschenfarbe, also eine dunklere Flasche ja auch für den Whisky besser ist, weil er vor der Sonneneinstrahlung, je nachdem wie er gelagert wird, natürlich auch besser schützt.
Ja, klar. Ja, aber natürlich, also aber sobald du eine durchsichtige und farblose Flasche hast, ich glaube, ich nehme mich da ja auch nicht aus. Also ich würde ja natürlich auch unterbewusst, auch wenn ich mir immer wieder einrede, die Farbe hat, spielt kaum eine Rolle, kaum eine Rolle, kaum eine Rolle. Wenn du einen schön farbig intensiven Whisky siehst, denkst du im ersten Moment, boah, toll, was darf wohl für Aromen auf dich warten? Das ist, ich glaube, da kommt man halt auch einfach nicht aus. Und natürlich. In dem Moment, wo man eine dunkle Flasche hat, ist dieser Sinn zumindest blockiert.
Richtig, macht es zwar etwas schwieriger, dann diese visuellen Reiz halt eben durch, ja, muss man halt eben dann durch das Gespräch ersetzen. Also muss derjenige zunächst mal zu einem kommen, muss sich auch für den Whisky interessieren. Aber es gibt natürlich auch die einfache Möglichkeit zum Einstieg in das Gespräch.
Absolut. Und ja, das Gespräch gibt es ja dann, wie gesagt, wie du vorhin schon angesprochen hast, auch bei Whisky Tastings. Und hast du auch gesagt, gibst du sehr viele oder gibst du einige oder hast auch einige gegeben? Wie viel in so einem im normalen Jahr, ohne jetzt Beschränkungen, wie viele gibst du da so im Jahr?
Ja, ohne Beschränkungen ist gut. Also im letzten Jahr waren es ja wirklich nicht allzu viele. Aber ansonsten machen wir, ja, so alle zwei Wochen ist ein Tasting. Und dann kommen halt eben noch Messen, andere Events dazu. Und ab und zu will ich auch mal ein Wochenende für die Familie haben. Deshalb so im Schnitt alle zwei Wochen haben wir ein Tasting.
Und bei welcher Zahl sagst du da, das ist jetzt optimal für ein Whisky-Tasting, also an Besuchern? Also sowas, was Atmosphäre und Bezug zu den Gästen angeht?
Das lässt sich gar nicht pauschal sagen. Es liegt natürlich auch an der Zusammensetzung der Gäste. Ich arbeite auch mit der Körberg zusammen, wo ich einige Tastings mache. Und da sind es ja bis zu 60 Leuten. Da gibt's Abende, da ist das wunderschön, da passt alles zusammen, die Gruppen passen zusammen, das sind ja teilweise wildfremde Leute, die sich da zusammenfinden und es harmoniert alles. Es gibt aber auch andere, dann ist vielleicht, ich sage jetzt mal, sowas wie ein Junggesellenabschied dabei und dann hast du natürlich eine Gruppe, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, auch von der Lautstärke her, und das muss man halt eben dann managen. Deshalb ist die Anzahl schwer zu sagen, es liegt wirklich an den Leuten, die da sind. Hier im Whiskykeller bei uns haben wir einen ganz kleinen Tastingraum, wir machen das mit 12 Leuten. Und wenn ich größere Räumlichkeiten brauche, habe ich nebendran eine Möglichkeit, einen Saal zu mieten. Das heißt, das geht dann auch. Aber ich bin ein Freund von kleinen familiären Tastings. Ist zwar von der Organisation mit den Flaschen nicht ganz so günstig, weil dann immer ein Teil übrig bleibt. Aber wir machen ja genügend Tastings, also können wir die schon verwerten. Das passt dann schon.
Aber wie machst du das dann bei Tastings mit so circa Pi mal Daumen 60 Leuten? Weil dann musst du ja pro Abfüllung auch einige Flaschen mitnehmen.
Richtig.
Das heißt, die Flaschenanzahl oder die Abfüllungsanzahl, die du grundsätzlich dann verkostest, ist ja deutlich begrenzter, oder?
Ja gut, also es ist ja beim Tasting ist es ja kein Problem, dann auch mit zwei Flaschen zu arbeiten, die man dann da abfüllt. Also von der Flaschenanzahl ist das kein Thema. Es ist eben ein bisschen größerer Aufwand und ist aber machbar. Also das ist handelbar. Problematisch wäre es natürlich, wenn man jetzt bestimmte Raritäten verkostet, von denen man halt eben vielleicht auch nur Einzelflaschen hat. Klar, dann müsste man schon die Besucherzahl limitieren, aber generell ist es kein Problem, auch mit größeren Personen, Gruppen, Personenzahlen da zu arbeiten. Wie gesagt, es liegt nur an der Zusammensetzung der einzelnen Leute.
Reichst du da bei deinen Tastings nur Whisky oder gibt es auch Beilagen?
Ist unterschiedlich. Also bei meinen Whisky-Keller-Tastings hier im Haus, da wir ja selbst keine Bewirtung in dem Sinne haben, dass wir jetzt Speisen zubereiten, machen wir es so, dass wir nach unserem Welcome-Drink Whisky, natürlich Wasser und Weißbrot auf den Tisch bereitstellen. Das ist auch in dem Tastingpreis dann immer mit drin. Und dann kann, wer möchte, sich halt eben dann auch nochmal Cola, ein Kaffee, ein Bier oder sowas nebenbei ordern. Aber da gibt's halt eben dann Weißbrot zum Neutralisieren dazu. Bei den Tastings im Forellenhof, die ich ja größtenteils dort mache, oder auch auf der Kürburg, da ist es so, dass es eben vorher ein Menü gibt und dann danach die Whiskys probiert werden. Da allerdings in der Regel ohne ja, weitere Speisen oder Weißbrot dazu und dann danach nochmal so ein Mitternachtssnack. Was wir auch schon gemacht haben, das war ganz interessant, auf Wunsch von verschiedenen ja, Gästen, die mich dann gebucht haben, dass wir korrespondierend Speisen mit Whisky gepaart haben. Ist zwar für den reinen Whisky-Genuss nicht das Nonplusultra, weil man halt eben schon diese, in Anführungszeichen, störenden Einflüsse des Essens halt eben dabei hat, aber in der Gesamtkomposition das Essen mit dem Whisky natürlich ganz, ganz tolle Geschmackserlebnisse bieten kann.
Klar, also mit Food Pairing, also allen möglichen Sachen, Schokolade, Käse oder auch warmen Gerichten, gibt's da echt richtig, richtig tolle Möglichkeiten zu den, ja, ich nenne es mal das Bouquet eines Whiskys extrem zu erweitern. Also da gibt's wirklich sehr, sehr spannende Sachen. Ja. Aber gibt's da was, wo du sagst, das sollte man auf keinen Fall bei der Whisky-Verkostung essen oder trinken? Also das schadet nur und hilft überhaupt nicht?
Ja gut, das, ich sage jetzt mal, also der klassische Döner mit Knoblauchsoße ist halt eben nicht unbedingt ideal dafür. Aber ja, ich sag's mal so, als ich angefangen habe in Sachen Whisky, war ich dann in Schottland unterwegs und wie es so ist, als Anfänger will man ja alles richtig machen, wenn man für irgendwas eine Passion, eine Leidenschaft hat und habe dann damals auch in der Brennerei einen der Blendmaster da gefragt bei der Verkostung nach dem Besuch, ja, wie trinke ich denn meinen Whisky eigentlich richtig? Und hat er mich dann auch mehr oder weniger verwirrt angeschaut und sagt so sinngemäß zu mir, wir machen den Whisky, damit er getrunken wird. Wir stecken unser Herzblut rein, unsere Arbeit. Du sollst den Whisky genießen. Genieß ihn so, wie er dir am besten schmeckt. Wenn du als Cocktail willst, trink ihn als Cocktail, als Longdrink, mit Cola, trink ihn mit Cola, auf Eis. Das ist deine Sache, deine Geschmackssache. Aber wenn du ihn wirklich ergründen willst, nimm dir ein Nosing-Glas, etwas Wasser und Zeit. Und so behalte ich das immer noch so. Es ist letztendlich Geschmackssache, wie jeder seinen Whisky genießt. Aber wenn er ihn wirklich erfahren, ergründen will, dann sollte er sich rein auf den Whisky konzentrieren und außer vielleicht ein paar Tropfen Wasser sich mit nichts anderem beschäftigen.
Aber so eine sehr schöne Aussage, dass der eigentlich am meisten wirklich Leidenschaft und Herzblut in so eine Whisky steckt, der wirklich seinen Tagesablauf darauf ausrichtet, dass er so offen ist und sagt einfach, genieß ihn so, wie du möchtest. Das ist eigentlich, ja, so könnte man eigentlich fast Whisky-Genuss definieren.
Ja, also das ist eigentlich immer so einer der Schlusssätze meines Tastings, dass ich den Leuten wirklich mitgebe, ihr seid maßgeblich dafür, was euch schmeckt. Nicht der Andreas Heiler, der vorne steht und das Tasting moderiert, oder der Michael Jackson, der ein Whisky-Buch geschrieben hat, sondern jeder ist für sich persönlich verantwortlich, was ihm schmeckt und soll danach leben und sich nicht erzählen lassen, das ist der beste Whisky oder das ist der tollste Rum, sondern wirklich seinen eigenen Vorlieben nachgehen. Und wenn er dann irgendwann sich so weit kundig gemacht hat, dass er dann dahin kommt, dass er so einen Whisky auch mal probieren kann, ohne an seine Vorlieben zu denken, sondern wirklich ergründen kann, nach was schmeckt er, nach was riecht er, dann ist er natürlich an dem Schritt angelangt, wo er nicht nur seinen Vorlieben folgen kann, sondern auch wirklich diese Vielfalt des Whiskys auch richtig erkennen kann.
Lass uns an der Stelle mal so ein fiktives Tasting machen. Also ich komme zu dir in den Whisky-Keller und habe Whiskys mitgebracht, setze mich da bei dir an den Tisch und stell sie dir hin und sag oder bitte dich, sie in der Reihenfolge für ein Tasting zu bringen, was aus deiner Sicht und mit deinem Wissen über diese Whiskys am meisten Sinn macht. Also drei Whiskys hätte ich da für dich. Das eine ist der Abeloa Abuna, also ein hocharomatischen Whisky mit deutlichem Sherry-Einfluss und viel Volumenprozent, also Abeloa Abuna. Dann der Glenfiddich IPA, also ein weicher Whisky mit vielen und grazilen Aromen. Und zum Schluss der Lefroy 10 Jahre Cask Strength, also viel Torfrauch und hohen Alkoholgehalt.
Das darf
ja nicht zu einfach sein.
Ja, also das ist nämlich, die Cask Strength macht das etwas interessanter. Den Glenfiddich zu Beginn, weil der wirklich, wie du sagst, der ist filigran, dass der nicht von dem Abula als Sherryfass oder von dem Lefroy schon erschlagen wird. Also den würde ich definitiv zu Nummer 1 setzen. Und dann ist es, da du die Fassstärke beim Lefroy nimmst, ist es gar nicht so schwierig. Der Lefroy hat zwar die Fassstärke, hat auch phenolisch, torfig, ist allerdings nicht so fast betont. Der Abuna hat ja doch eine ganz intensive, schwere Sherry-Note, die sich wirklich an den Gaumen auch anlegt. Und ich bin dann wirklich ein Freund davon, dass ich nicht zwangsläufig den Rauch ganz an den Schluss packe. Die Frage ist allerdings wirklich, welche Abuna-Abfüllung haben wir? Und dann ist die Alkoholstärke so ein kleines bisschen mitentscheidend. Wenn die Differenz nicht sonderlich groß ist, würde ich sogar den Abeloa an das Ende packen, um einfach diese schwere, intensive Sherry Einfluss ganz an Schluss zu setzen und den Lefroy davor probieren, obwohl der sehr rauchig ist. Hängt, wie gesagt, ein kleines bisschen mit dem Unterschied der Alkoholstärke zusammen, wobei man da auch mit Wasser arbeiten kann. Also ich bin echt ein Freund davon, dass man schwere, intensive Sherry-Whiskys an den Schluss packt und nicht unbedingt die rauchigen ganz an den Schluss legt, weil sie einfach dann diese filigrane Note, die unter dem Rauch auch noch drunter liegt, was man bei einem Artback, beim Lefroy, überall noch hat, diese fruchtigen Aromen der Brennerei, dass die dann oftmals verloren gehen, weil der Sherry-Einschlag schon so dominant war.
Aber das finde ich sehr interessant, wie du das beschreibst. Also ich muss sagen, ich habe mir natürlich im Vorfeld auch Gedanken gemacht, wie ich sortieren würde. Also mit dem Glenfiddich würde ich absolut mit dir gehen. Also den irgendwo anders hin zu platzieren, würde ihm nur schaden, weil er einfach niedergebügelt wird von den anderen.
Genau.
Aber beim Abunah und beim 10-jährige Cask Strength von Laphroaig muss ich echt sagen, ich bin auf keine wirkliche zufriedenstellende Antwort gekommen. Deswegen hat es mich jetzt auch so interessiert, wie du das siehst. Und das fand ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Weil ich muss sagen, egal wie ich es drehe und wende, ich finde, irgendeiner der beiden Whiskys kommt dann immer extrem zu kurz. Weil der Cask Strength von Laphroaig, der lebt extrem, den kann man auch sehr schön mit der Originalversion vergleichen, also mit dem Standard 10 Jahre, der lebt halt also extrem von dem hohen Alkoholgehalt. Und also ich finde, die Aromen basieren auf dem Alkohol und auf dem Torf. Und der Abunah, das ist halt wirklich so eine Sherry-Walze, die auch extrem aromatisch ist. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte Probleme, die in einem Tasting in eine schöne Reihenfolge zu bringen. Ich hätte wahrscheinlich einen von beiden ersetzt, um da eine bessere Reihenfolge reinzukriegen.
Die Variante gab es ja eben nicht. Das ist ein bisschen unfair. Ja, aber du hast ja gesehen, auch ich habe mir Gedanken gemacht und habe hin und her überlegt. Es ist, wenn man solche Whiskys hat, die sehr intensiv sind, ist es nicht immer ganz so einfach. Es gibt einige, die sagen, ja, Tasting, ganz einfach. Von Alkoholzahl von niedrig nach hoch reicht nicht. Dann am Anfang die leichten, nachher die raurigen, passt auch nicht immer. Also man muss sich schon wirklich mit jedem Whisky so ein bisschen auseinandersetzen. Die Variante, die du jetzt am Schluss gesagt hast, einen zu tauschen, wäre natürlich auch was. Bei 3 Whiskys ist natürlich generell für ein Tasting auch etwas wenig. Also unsere Tastings hier haben in der Regel 8 Whiskys. Mhm. Was ich dann gerne mache, ist, dass man halt eben mit 2 Flights A4 Whiskys arbeiten und dann nach diesem ersten Flight ein kleines bisschen Break machen, um den Gaumen, die Nase nochmal etwas zu entwöhnen. Und dann kann man natürlich die rauchige Sektion von dieser Sherry oder von der fruchtigen Sektion etwas besser trennen und dann hat man diese Problematik nicht.
Ja, das stimmt. Ja, ich wollte dir nicht den Ausweg lassen, mit einer zu tauschen, weil sonst wäre das ganze Spiel kaputt gewesen.
Nee, aber es gibt verschiedene Varianten. Also wenn man es andersrum dreht und sagt, nee, ich mache aber trotzdem den Laphroaig ans Ende, ist das ja auch nicht falsch. Es ist nur meiner Erfahrung halt eben wirklich, wenn man ein extrem Holz- und fassbetonten Sherry-Fass-Whisky hat, ist es oftmals so, dass die sich so wie so ein Teppich an den Gaumen legen und dass man damit die folgenden Whiskys so ein kleines bisschen, ich will nicht sagen erschlägt, aber zumindest mal einen Mantel drüber legt, der nicht alles offenbart.
Ja, definitiv. Und vor allem, man muss natürlich auch sagen, es gibt wenn man jetzt nur rauchige oder torfige Whiskys anschaut, gibt es ja auch natürlich auch extrem viel Variation, was die Intensität angeht. Weil ich meine, ich habe jetzt hier extra einen Laphroaig ausgewählt, so richtig intensive Torf-Raucharomen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Talisker oder einen Kalila dahingelegt hätte, sähe es schon wieder ganz anders aus.
Dann wäre ich definitiv bei dem Aberlour am Schluss gewesen.
Ja,
da hätte es andere Diskussion gegeben. Natürlich, klar. Ja, es ist, man muss halt eben, wie wir eben schon mal gesagt haben, man muss jeden Whisky für sich betrachten und da rausfinden, wo kann man den hinplatzieren, um ihm die bestmögliche Möglichkeit zu geben, dass er sich entfalten kann. Du hast ja auch schon Tastings mitgemacht und das kennen viele, die deinen Podcast verfolgen. Man könnte natürlich so ein Tasting auch so aufbauen, dass man gezielt einen Whisky in den Vordergrund stellt, indem man die Reihenfolge so wählt, dass genau der Whisky an der Stelle steht, wo er am besten zur Geltung kommt und die anderen so ein kleines bisschen verschoben sind. Haben wir mal im Test gemacht mit Freunden, da habe ich mal ein Tasting aufgebaut und habe das wirklich so konzentriert, dass ein Whisky seine beste Position hat, wo er wirklich gut rauskam und die anderen so drumherum positioniert, dass er eigentlich gar nicht gepasst haben. Und da konnte man wirklich einen Whisky, den die Leute vorher, aus der Erfahrung wusste ich es ja, gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten, an eine Stelle bringen, dass sie alle begeistert von waren oder fast alle begeistert von waren. Also da kann man natürlich auch was steuern, wenn man das möchte.
Und gibt's da Tastings, die du nach einem bestimmten Motto aufbaust, weil du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du machst dir extrem Gedanken, auch so wie die einzelnen Whiskys dort funktionieren, in welcher Position sie funktionieren, in welcher Begleitung. Also baust du das auch nach gewissen Mottos auf, dass du zum Beispiel sagst, du machst jetzt eine Sherry-Rundreise durch die Space Side oder sowas?
Ja, klar. Also wir machen ja verschiedene Mottos, dass manche möchten natürlich auch diese Whiskys weltweit, also diese Rundreise in Sachen Whisky. Bin ich kein so großer Freund davon. Wenn es gewünscht wird, mache ich es auch, aber ich denke immer, dass diese Vergleiche im gleichen Tasting mit Bourbon, mit Scotch, dass die immer so ein bisschen hinken, weil es doch eine ganz andere Herangehensweise in der Brennkunst ist. Aber ansonsten klar, Speyside Sherry, rauchige Whiskys, Islay Whiskys, die Whisky-Regionen auch mal, dieses klassische Classic Malt Tasting sozusagen. Aber auch mal Tastings, wo man einfach sagen, hier, wir gehen jetzt mal an eine Brennerei und suchen uns verschiedene Fasslagerungen raus. Zum Beispiel Isle of Arran ist ja dafür prädestiniert mit ihren ganzen verschiedenen Standard-Finishings, die sie haben. Da kann man schon ganz tolle Tastings machen, wo man sieht, was aus, in Anführungszeichen, dem kleinen, ja, dem gleichen Rohstoff dann doch nachher für unterschiedliche Expressionen rauskommen in Sachen Whisky.
Wir haben jetzt an der Stelle auch ganz viele verschiedene Whiskys genannt, Abeloa und so weiter, Lafroy. Und du hast ja aber auch eigene Whiskys. Du hast es am Anfang der Episode schon angesprochen, dass du als unabhängiger Abfüller tätig bist. Und du hast ja zum Beispiel die Lord Selection und damit auch so deine eigene Linie an schottischen Whiskys. Und für die hast du 2012 ein eigenes Fasslager in Schottland aufgebaut. Also das ist ja, muss ich schon wirklich sagen, wirklich schon ein großer Aufwand, den nicht viele unabhängige Abfüller außerhalb Schottlands betreiben. Und dafür habt ihr dann auch dafür auf der anderen Seite die Möglichkeit, gekaufte Fässer nochmal in Fässern eurer Wahl nachreifen zu lassen. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, diesen finanziellen und logistischen aufwendigen Weg zu gehen? Also nur alleine der Finishings, also Nachreifungen wegen?
Nein, nicht nur der Nachreifung wegen. Es ist nicht ganz richtig, dass es nicht nur für die Lord Selection gewesen ist. Das war einer der Gründe. Es ist aber auch für unsere Abfüllung mit der Reihe Whiskey Tales der Fall gewesen, dass wir gemerkt haben auch, dass es immer schwieriger wird, abfüllfertige Fässer zu bekommen, weil, wie du ja eben schon mal angesprochen hast, es auch immer mehr Abfüller gibt. Also blieb ja nur die Möglichkeit, dass man Fässer frühzeitig erwirbt, natürlich mit einem gewissen Risiko, dass man noch nicht ganz weiß, wohin die Reise geht von dem Destillat und dem Fass, und diese dann in Schottland lagern lässt bis zum Zeitpunkt der Abfüllung. Whisky muss ja, wie deine Zuhörer ja auch alle wissen, in Schottland lagern, um bis zur Abfüllung, um Scotch nachher auch sein zu dürfen. Also blieb nur die Möglichkeit, ein Fasslager in Schottland ja zu gründen, beziehungsweise mietmäßig eins zu nutzen. Und wir haben dann uns dafür entschieden, dort dann Fässer einzulagern, wo wir jetzt im Moment immer so beim Bestand von circa 50 Fässern sind, wo wir immer wieder Proben uns schicken lassen und nach der Verkostung der Proben dann entscheiden, ist der Whisky, ja, ich sag mal, auf dem richtigen Dampfer, in der richtigen Fahrlinie drin, dass er reift, wie wir das möchten? Oder passt das fast doch nicht so ganz? Braucht der Whisky irgendwo noch einen kleinen Schubs in die richtige Richtung, wo wir dann ein Finishing betreiben? Aber es dient nicht nur allein der Finishings. Ich sag mal, von den Fässern, die wir lagern haben, lagern um die 70-75% immer noch in ihren Ursprungsfässern und sollen auch so bleiben, und nur bei ja, einem knappen Viertel, bei 25% in etwa, haben wir ein Finishing angeregt.
Und wo steht das Fasslager?
Wir haben einmal südlich von Glasgow haben wir einen, ja, wie soll man sagen, einen Partner, mit dem wir das Lager benutzen können, wo wir Fässer lagern, und dann nochmal in Creighton an der südlichen Grenze Schottlands.
Okay. Und du hast ja zum Beispiel in eurem Shop ein Lord Selection. Zum Beispiel, der hatte Orkney aus Refill Hogsheads, und eine Nachreifung hat er dann noch bekommen in First Fill Pomerol Rotweinfässern. Also Pomerol Weinanbaugebiet in Bordeaux. Wie organisierst du das dann, dass solche Fässer aus dem Bordeaux dann in dein Fasslager nach Schottland kommen und dort umgefüllt werden?
Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja leider immer weniger, aber immer noch Küfer, die mit Fässern handeln, die mit Fässern arbeiten. Und beispielsweise die Firma Eder in Bad Dürkheim ist da in Deutschland so ein Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten. Aber auch in Schottland direkt mit der Speyside Cooperage, die auch Fässer anbieten können. Über diese Partner ja, erwerben wir Fässer, lassen diese dann halt eben nach Schottland transportieren. In der Regel natürlich nicht nur eins, sondern gleich eine Ladung an Fässern, damit sich das auch vom Aufwand her etwas lohnt. Und dann haben wir natürlich vorher anhand unserer Proben uns entschieden, welche Whiskys wir in was für einem Fass nachlagern wollen, welche Aromen wir dazu bekommen wollen und auch welche Aromen damit harmonieren könnten. Und entsprechend werden dann die Fässer den Whiskys zugeteilt. Natürlich auch ein bisschen nach Größe, dass man den Whisky auch entsprechend einfüllen kann, nicht das Fass nachher halb leer stehen haben, weil nicht genug Whisky da ist.
Okay. Andreas, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das war jetzt wirklich ein sehr interessantes Interview, bei dem ich wirklich sehr, sehr viele interessante Infos gelernt habe. Also ich danke dir vielmals für deine Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns in nächster Zeit mal wieder persönlich treffen.
Wäre sehr schön. Ich danke auch für das Interesse. schönen Gruß an alle deine Podcast-Teilnehmer und bleib gesund und wäre schön, wenn wir uns alle mal wieder auf einer Messe sehen könnten, weil die Gemeinschaft ist doch das, was den Whisky ausmacht. Wir sagen immer hier, ein Whisky ist ein kommunikatives Getränk. Für sich am Glas schnüffeln und schmecken ist ja ganz schön, aber der Austausch mit dem Gegenüber macht das Ganze ja doch noch interessanter. Was riechst du, was schmeckst du? Ist es das Gleiche? Sind Unterschiede drin? Und das macht das Ganze ja noch viel interessanter, als den Whisky alleine zu probieren.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Andreas Heiler über die Vereinigung der Keepers of the Quaish. Wir sprachen über Kriterien guter Whisky-Tastings und sprachen über die Marktsituation unabhängiger Whisky-Abfüller. Möchtest du noch mehr Whisky-Episoden hören, dann folge uns einfach in deiner Podcast-App. So wirst du informiert, sobald eine neue Episode online geht. Viel Grüße, Philipp.